Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch sein kann. Und Ralf hat ja gesagt, ich sollte mich ein bisschen vorstellen. Also meinen Namen habt ihr schon gehört. Ich bin 56 Jahre alt, wohne seit Geburt in Gummersbach und bin glücklicher Single. Ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen, Alter von 9 Jahren, bei einer Zeltevangelisation, die bei uns stattgefunden hat. Und seitdem darf ich mit Jesus leben und ihm nachfolgen und ich kann mir kein besseres Lebenskonzept vorstellen. Beruflich, in der einen Hälfte meiner Zeit, da bin ich angestellt mit einer halben Stelle bei einer Steuerberatungskanzlei in Gummersbach und darf in dem Rahmen Unternehmen, Privatpersonen und vor allen Dingen auch gemeinnützige Einrichtungen beraten. In der zweiten Hälfte darf ich unterwegs sein, einfach auch im Auftrag Gottes, in Gemeinden, wo ich eingeladen bin, zu Vorträgen, Bibeltagen, Seminaren. Und eine Sache, die ich auch sehr gerne mache, das ist christliche Freizeiten zu leiten. Bin also in der Regel mehrmals im Jahr unterwegs mit Freizeiten und darf dort ja über einen Zeitraum von 1 bis 2 Wochen, je nachdem wie lange die Freizeiten dauern, einfach Gottes Wort so kontinuierlich weitergeben. Und das ist immer eine Sache, die mich richtig froh macht, wenn man so an einem Stück mal über einige Tage hintereinander dann auf einer Freizeit mit Leuten über Gottes Wort sprechen kann und sich dann auch im persönlichen Gespräch darüber austauschen kann. Der Ralf hat mich gebeten, ein Thema zu machen aus meiner diesjährigen Bibelarbeitsreihe auf meinen Freizeiten. Ich mache normalerweise so ein Jahresthema für die Freizeiten und das Jahresthema dieses Jahr heißt: Die Ewigkeit ist mein Zuhause, du hast sie mir ins Herz gelegt. Das Thema habe ich auf den Freizeiten dieses Jahr durchgenommen und es geht eben um das Thema Ewigkeit. Und ich habe ein Thema daraus mitgebracht und das Thema heißt Wie im Himmel. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Begebenheit. Ich fange an mit einer kleinen Geschichte, die sich am 18. Januar des Jahres 1989 zugetragen hat. Ein amerikanischer Baptistenpastor mit Namen Don Piper war auf einer christlichen Konferenz gewesen und er kam von dieser Konferenz mit seinem Auto zurück und auf dem Rückweg fuhr er über eine lange Brücke und auf dieser Brücke kam ihm ein großer LKW entgegen. Der LKW geriet auf seine Fahrspur und es kam zu einem schlimmen Unfall. Das Auto von Don Piper war nur noch ein einziges Wrack und die Sanitäter, die kurze Zeit später dorthin kamen, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Nun, es dauerte nicht lange, da kam ein anderer Christ mit seinem Auto vorbeigefahren und irgendwie hatte er den Eindruck, dass Gott zu ihm redet und dass Gott zu ihm sagt, er soll für den Mann in dem zerquetschten Auto beten. Und irgendwie kam ihm das vor allen Dingen so theologisch ziemlich unlogisch vor, weil was soll es bringen, wenn ich für jemand bete, der gestorben ist? Und trotzdem hat er ganz stark den Eindruck, dass Gott zu ihm redet und er das machen sollte und dann hat er sich in dieses zerquetschte Auto gesetzt, neben den Verunglückten und hat gebetet. Und dann irgendwann hat er angefangen, Lieder zu singen. Und dann hat er das Lied gesungen, What a Friend We Have in Jesus, auf Deutsch, welch ein Freund ist unser Jesus. Und bei der dritten Strophe geschah etwas Unglaubliches. Der Tote in dem Auto neben ihm sang mit. Ja, irgendwie geschah offensichtlich ein Wunder. Dieser Mann kam jedenfalls wieder ins Leben zurück, Don Piper. Und er hat danach über ein Jahr im Krankenhaus zugebracht, 34 Operationen gehabt, hat danach mit starken Schmerzen leben müssen. Aber der Unfall hat sein Leben total verändert. Und das hing mit dem zusammen, was er in diesen 90 Minuten erlebte, in denen er tot war. Don Piper hat später ein Buch geschrieben, das heißt 90 Minuten im Himmel. Und er berichtet darin, dass er sich in diesen 90 Minuten im Himmel befunden habe. Er sah sich vor einem Tor, das strahlend hell war, unwahrscheinlich schön mit Edelsteinen geschmückt, an den Seiten lange Mauern, auch unbeschreiblich schön. Und irgendwie wusste er, dass er vor dem Tor des Himmels stand. Und er sah eine große Zahl von Menschen und darunter viele Menschen, die er zu Lebzeiten gekannt hatte. Menschen, die vor ihm gestorben waren und die irgendwie mit dazu beigetragen haben, dass er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Oder andere, die ihm eine Hilfe auf dem Weg der Nachfolge waren. Und diese Leute kamen auf ihn zu, sie strahlten, sie lobten Gott Und ja, sie drückten ihm gegenüber ihre Freude aus, dass er jetzt bei ihnen ist. Und irgendwie merkte er, dass alles so von einem ganz strahlenden, warmen Licht durchflutet war, mit Farben, wie er sie in einer solchen Schönheit noch nie gesehen hatte. Er nahm Musik wahr, den schönsten Klang, den er jemals gehört hatte, wie Anbetungsmusik. Und er merkte, dass er irgendwann selber mitsang und Gott lobte. Und er hatte irgendwie überhaupt kein Bedauern gegenüber dem, was er auf der Erde zurücklassen musste. Hinter dem Tor sah er eine Stadt, er sah Straßen mit goldenen Pflastersteinen. Und irgendwie bewegten sich die Menschen dann auf das Tor zu. Und gerade als er das Tor durchschreiten wollte, da verließ er es auch schon wieder und wachte in dem Auto auf, neben dem Mann, der geistliche Lieder sang. Nun, ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich von einem solchen Bericht halten soll. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Für mich sind so, es gibt mehrere solche Berichte. Für mich sind drei Punkte wichtig, wenn wir so einen Bericht lesen. Das erste ist, ich wage nicht zu beurteilen, was Don Piper dort erlebt hat. Weil wir wissen heute noch nicht, was sich zum Beispiel so gerade neurobiologisch in dieser Phase zwischen Leben und Tod in einem Menschen vollzieht. Aber eins weiß ich auch, dass Gott souverän ist. Und wenn Gott das möchte, wenn Gott einem seiner Kinder ein solches Erlebnis schenken möchte, dann kann er das, wenn er das will. Das Zweite, was mir dabei wichtig ist, was wir über den Himmel wissen und was wir über den Himmel lehren, das dürfen wir nicht aus solchen Berichten entnehmen, sondern müssen wir aus Gottes Wort nehmen. Und das werden wir nachher auch tun. Und das Dritte, was mir bei einem solchen Bericht auch wichtig ist, das ist, es ist immer gut, eine gewisse gesunde Vorsicht auch zu haben bei solchen Berichten, weil nicht alles, was dort berichtet wird, was so auch auf dem christlichen Markt ist, wirklich wahr ist. Es hat vor einigen Jahren ein Buch gegeben, das hieß Der Junge, der aus dem Himmel zurückkehrte, eine wahre Geschichte von Kevin und Alex Malarkey. Da hat sich hinterher herausgestellt, dass dieses Buch eine Fälschung war, dass es nicht wahr war, weil der Junge, Alex, war ein Junge, der einen schlimmen Autounfall gehabt hat. Er hat dann hinterher Jahre später bekannt und gesagt, ich bin nicht im Himmel gewesen, und hat sich bei seinen Lesern entschuldigt und ihnen gesagt, lest die Bibel, darin ist alles, was ihr über den Himmel wissen müsst. Nun, was auch immer das war, was Don Piper erlebt hat, ja, eines ist auf jeden Fall klar, der Himmel ist Realität. Ja, und die Bibel sagt uns eine Menge über den Himmel. Und die Bibel sagt uns vor allen Dingen, dass der Himmel der Ort ist, wo Kinder Gottes ihre, ja, nach dem Tod sein werden. Und wo sie die Ewigkeit verbringen werden. Und deswegen werden wir heute Morgen über den Himmel sprechen. Ja? Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Wie real ist der Himmel? Wie real ist die Ewigkeit für dich? Was weißt du überhaupt über den Himmel? Was weißt du darüber, wie es im Himmel sein wird? Und welchen Einfluss hat der Himmel auf dein praktisches Leben hier auf der Erde? Und darum wird es gehen heute. Ich möchte uns dazu eine Bibelstelle lesen, die ich über dieses Thema stelle. Und diese Bibelstelle steht im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 1 und 2, auszugsweise. Und dort sagt Paulus, sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Welt ist. Dieser Text gibt uns auch die Einteilung unseres Themas für heute Morgen vor. Ich habe das Thema in drei Teile geteilt. Wir werden im ersten Teil darüber sprechen, über das, was droben ist. Im zweiten Teil werden wir darüber sprechen, was es bedeutet, dass Christus im Himmel ist. Und im dritten Teil werden wir darüber sprechen, über dieses Sinnt auf das, was droben ist. Das sind also die drei Teile, über die ich heute Morgen gerne mit euch zusammen sprechen möchte. Ich fange an mit dem ersten Teil, was droben ist oder wie es im Himmel sein wird. Was wissen wir über den Himmel? Ja. Oder anders gefragt, wo ist überhaupt der Himmel? Paulus sagt hier, droben. Und jetzt muss man sagen, droben ist ein Wort, das gibt es eigentlich im Deutschen gar nicht so richtig. Das ist ein Kunstwort, das setzt sich zusammen aus dort oben. Ja, daraus haben wir droben gemacht, aber ist eigentlich kein so richtiges deutsches Wort. Nun, meine Vorstellung auch als Kind oder meine Verbindung mit dem Himmel war auch immer tatsächlich, dass er dort oben ist. Ich bin zum ersten Mal mit dem Thema Tod konfrontiert worden, als eine Großmutter von mir starb. Sie lebte in Berlin. Und wir fuhren als Familie damals nach Berlin zur Beerdigung. Und wie gesagt, ich war 8 Jahre alt. Und ich kann mich an kaum noch was erinnern von der Beerdigung, nur an eine Sache. Wir waren auf dem Friedhof. Und auf dem Friedhof sagte der Prediger, der die Beerdigung hielt, über meine Großmutter in seiner Ansprache, sie ist eine Etage höher. Ja, und wisst ihr, das habe ich mir gemerkt von damals. Das Einzige, was ich irgendwie behalten habe, sie ist eine Etage höher. Und wir wollen heute Morgen darüber sprechen, was sagt die Bibel über den Himmel? Ja, was erfahren wir aus der Bibel darüber, wie es im Himmel sein wird? Und ich finde es total wichtig, dass wir dazu wirklich als Grundlage die Bibel nehmen, weil die Bibel uns die Wirklichkeit beschreibt. Die Bibel sagt uns, wie es wirklich im Himmel sein wird. Und die Bibel macht deutlich, dass der Himmel und nicht die Erde die beste von allen Welten ist. Nun haben wir in der Bibel keinen umfassenden Bericht darüber, wie es im Himmel sein wird. Wäre schön, wenn es irgendwie so ein ganzes biblisches Buch darüber gäbe, wenn vielleicht Paulus einen ganzen Brief dem Thema Himmel gewidmet hätte, aber das hat er nicht. Wir finden an ganz unterschiedlichen Stellen in der Bibel Aussagen zum Himmel und deswegen werden wir einige dieser Stellen uns heute miteinander anschauen. Und ich verzichte im Folgenden darauf, auch irgendwie so jetzt zeitlich zu unterscheiden anhand der zukünftigen Ereignisse. Da gibt's ja schon so einige Dinge, die auch nach der Bibel in Zukunft so nacheinander abfolgen werden. Ja, die Bibel sagt uns, dass unsere Seele im Himmel bei Gott ist, wenn wir sterben. Wir wissen aber auch, dass wir bei der Auferstehung, wenn der Herr Jesus wiederkommt, um uns zu sich zu nehmen, dass unser Körper und unsere Seele vereinigt werden und wir mit unserem Körper dann als Auferstanden in den Himmel gehen. Und wir wissen auch, dass Gott eine neue Welt später mal schaffen wird, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Ja, und ich verzichte jetzt darauf, dies zeitlich zu unterscheiden im Rahmen dieser Predigt. Weil oft da auch so die Dinge so ein bisschen fließend und übergreifend sind, was die Bibel eben über die Ewigkeit sagt. Schauen wir uns also mal einige Aussagen der Bibel an und wir fangen an in Offenbarung Kapitel 21, Vers 10 und 11. Offenbarung 21, Vers 10 und 11. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Und sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Hier sehen wir zunächst einmal, dass der Himmel nicht irgendwie so eine vergeistigte Scheinwelt ist, sondern wir sehen hier, dass der Himmel eine körperliche, eine materielle Realität ist. Die Bibel beschreibt eine Stadt, eine himmlische Stadt, eine Stadt, und wenn man das jetzt weiterlesen würde, mit Mauern und Toren aus Edelsteinen, eine Stadt mit Straßen aus Gold. Und wir können aufgrund dieser Beschreibung sehen, dass Gott für die Ewigkeit für uns etwas ganz Wunderbares vorhat. Wir haben hier gelesen in dieser Stelle, dass die Herrlichkeit Gottes die Stadt erleuchtete. Das heißt, überall in dieser Stadt wird Gottes Herrlichkeit sichtbar. Der Himmel strahlt wieder von Gottes Herrlichkeit. Und wenn wir jetzt die Frage stellen, was ist denn eigentlich Herrlichkeit, da stehen wir vor einer ersten Grenze, vor der wir stehen müssen und sagen müssen, das können wir eigentlich gar nicht erklären. Wie will man Herrlichkeit erklären? Das kann man im Grunde nicht erklären. Man kann nur versuchen, das mit anderen Begriffen irgendwie so ein wenig zu veranschaulichen, zum Beispiel mit Schönheit oder mit majestätischer Pracht, mit Glanz vielleicht. Auf jeden Fall, was hier deutlich wird, ist, der Himmel wird schöner sein als alles, was wir auf der Erde je erlebt haben. Schöner als alles, was wir auf der Erde je erlebt haben. Johann Sebastian Bach, der gläubige Musiker, hat in der Schlussarie einer Kantate geschrieben, die Welt mit allen Königreichen, die Welt mit aller Herrlichkeit kann dieser Herrlichkeit nicht gleichen, womit uns unser Gott erfreut. Schauen wir uns eine zweite Stelle an aus Johannes Kapitel 14, Vers 2. Johannes 14, Vers 2, das ist aus dem Gespräch des Herrn Jesus mit seinen Jüngern auf dem Obersaal. Da sagt er, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Jesus Christus ist damit beschäftigt, im Himmel Wohnungen zu bauen. Er bereitet uns eine Stätte oder je nach Übersetzung eine Wohnung. Wenn wir von Wohnung sprechen, dann wissen wir, eine Wohnung, das ist das, wo man zu Hause ist, wo man sich wohlfühlt, ja, wo man weiß, da gehöre ich hin. Und das wird hiermit deutlich. Wenn wir im Himmel sind, dann werden wir eine Wohnung bekommen. Ich weiß nicht, wie groß die ist. Ich habe zu Hause eine relativ kleine Wohnung. Das sind vielleicht so 50 Quadratmeter. Aber ich bin total überzeugt, dass der Herr die Wohnung, die er für uns machen wird, dass diese Wohnung für uns total passend sein wird. Und dass diese Wohnung schöner ist als die schönste Villa, die du hier auf der Erde haben kannst. Und dort wirst du zu Hause sein. Ja? Da gehst du hin. Da gehörst du hin. Wenn du an Jesus Christus glaubst, das ist dein Zuhause. Lesen wir eine weitere Stelle aus 1. Korinther 15, Vers 51 und 53. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und dann Vers 53. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt und die Gläubigen in den Himmel entrückt, dann werden wir verwandelt werden. Das heißt, wir werden, unser sterblicher Körper, den wir heute haben, wird verwandelt werden in einen ganz neuen, unsterblichen Körper. Und wir werden den Himmel betreten mit diesem unsterblichen Körper. Und das ist ein Körper, der völlig immun ist gegen Verweslichkeit, gegen Altern, gegen Sterben. So, wenn ich den einen und anderen von euch sehe oder wenn ich selber in den Spiegel sehe, dann sieht man so manche Alterserscheinungen. Die Haare werden irgendwann grauer. Wenn ihr eure Masken abtätet, wird man bei dem einen und anderen auch Falten im Gesicht sehen. Ja. Hier auf der Erde altern wir. Das hängt damit zusammen, dass unser Körper durch den Sündenfall in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber das wird es im Himmel nicht mehr geben. Ja, dort werden wir keinem Alterungsprozess mehr unterworfen sein. Dort werden wir nicht mehr sterben. Und was ich ganz großartig finde, unser Körper wird auch ohne Sünde sein. Der wird noch nicht mal mehr in der Lage sein, zu sündigen. Sogar unsere Gedanken werden geheiligt sein. Und obwohl wir alle einen neuen Körper haben, wird das nicht so sein, dass wir dann quasi alle gleich aussehen, wie man so eine Reihe vielleicht von Playmobil-Figuren nebeneinander stellt, sondern wir werden die Personen, die Persönlichkeiten sein, die wir hier auf der Erde waren. Wir werden unterschiedlich sein. Du wirst immer noch eine einzigartige Persönlichkeit sein im Himmel. Nicht einer nur von vielen, aber völlig sündlos und mit einem vollkommenen Körper. Was wissen wir weiter über den Himmel? Gehen wir wieder zu Offenbarung Kapitel 21. Offenbarung 21, Vers 4. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Hier sehen wir, dass alles Negative, was unser Leben hier auf der Erde irgendwie erschüttert, dass es weggetan sein wird. Es wird keine Tränen mehr geben. Du wirst nicht mehr weinen über Verletzungen, die dir jemand antut. Du wirst nicht mehr weinen, vielleicht aus Not, über ein Kind, was einen ganz eigenen Weg geht, weg von Gott. Es wird keine Traurigkeit mehr geben, keine natürliche Traurigkeit, aber auch keine krankhaft verursachte Traurigkeit wie bei Depressionen. Es wird es nicht mehr geben. Es wird kein Geschrei mehr geben. Da ist es nicht so, dass einer noch den anderen anschreit. Ja, was wir hier auf der Erde manchmal erleben, das gibt es nicht mehr. Es wird auch keiner schreien, weil er gefoltert wird. Auch sowas gibt es im Himmel nicht mehr. Es wird kein Schmerz mehr sein. Es gibt keine Krankheiten mehr. Es gibt keine Tumore, keine Arthrose, keine Herzkrankheiten. Du brauchst auch keine Medikamente mehr zu nehmen. Alles wird gut sein. Römer, Kapitel 8, Vers 32. Römer, Gott, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott wird uns mit Christus, mit seinem Sohn, alles schenken. Und was heißt alles? Alles heißt alles. Wirklich alles. An anderer Stelle sagt die Bibel, dass wir mit Christus erben werden. Wir werden also im Himmel mit dem Herrn Jesus all das erben, was ihm dort gehört. Die Bibel spricht von Belohnungen. Sie spricht von Kronen. Sie spricht von Genießen. Sie spricht von hundertfältiger Vergeltung für Verluste, die wir hier auf der Erde um Christi willen auf uns nehmen. Seht mal, mein Gott ist nicht unwahrscheinlich gut mit uns, dass er uns so reichhaltig beschenken will. Er will uns alles geben. Dann sagt die Bibel auch etwas darüber, wen wir im Himmel wiedersehen werden oder wen wir auch kennenlernen werden. Und dazu müssen wir mal in den Hebräerbrief schauen, Hebräer Kapitel 12, Vers 22 und die folgenden Verse. Und dort wird uns etwas gesagt, wen wir im Himmel alles treffen werden. Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und jetzt schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes davon, wen wir im himmlischen Jerusalem antreffen werden. Er sagt, ihr seid gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller. Und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Hier werden eine ganze Menge Personen genannt, die wir im Himmel wieder treffen werden. Zum Beispiel wird hier gesagt, die Gemeinde der Erstgeborenen. Wir werden im Himmel all die Gläubigen wiedersehen, die wir hier auf der Erde gekannt haben. Du wirst deine Eltern, wenn sie Kinder Gottes waren, im Himmel wiedersehen. Deine Kinder, wenn sie an Jesus Christus geglaubt haben. Deine Angehörigen, deine Freunde, Geschwister hier aus der Gemeinde. Ja. Jeden, der ein Kind Gottes war, wirst du im Himmel wiedersehen. Und was wird das sein? Stell dir das vor. Du stehst im Himmel mit Millionen von anderen Menschen, Kindern Gottes zusammen, vor dem Thron Gottes und lobst ihn. Ich habe mal ein sehr berührendes Erlebnis gehabt dazu. Ich bin 1999 mit einer Freizeit in Japan gewesen, ungefähr 30 junge Erwachsene hier aus Deutschland. Und am Schluss der Freizeit haben wir ein paar Tage mit japanischen Christen, mit ungefähr 200 japanischen Christen in einem Hotel verbracht in Fukuoka auf der Südinsel Kyushu, also ganz im Süden von Japan. Und am letzten Tag kam dann ein Bus, der holte uns als deutsche Gruppe ab, um uns zum Flughafen zu bringen, damit wir dann nach Deutschland zurückfliegen konnten. Und dann standen diese 200 Japaner vor dem Hotel und sie sangen in japanischer Sprache das alte, auch in deutscher Sprache bekannte Lied »Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen«. Und in diesem Lied heißt es dann im Refrain immer wieder, Wiedersehen, Wiedersehen, einst vor Gottes Thron wir stehen. Und dieses Lied hat eine unheimlich eingängige Melodie. Ja? Und wisst ihr, das war so berührend, ja? Diese 200 Japaner zu sehen, die das sangen. Und du wusstest, hier auf der Erde werden wir uns vielleicht nie wiedersehen. Aber eines Tages stehen wir gemeinsam vor dem Thron Gottes im Himmel und loben ihn gemeinsam. Eine Frage, die manche Christen stellen, ist, werden wir uns im Himmel wiedererkennen? Gegenseitig. Und wisst ihr, da bin ich überzeugt von. Ich bin total überzeugt davon, dass wir uns wiedererkennen. Ich schließe das auch daraus, aus einem Ereignis, was die Jünger des Herrn Jesus mal mit ihm hatten. Drei von diesen Jüngern, sie waren mit ihm auf dem sogenannten Berg der Verklärung und dort erschienen ihnen Mose und Elia. Ja, und Jesus unterhält sich mit diesen beiden. Und in irgendeiner Form waren die beiden offensichtlich erkennbar, denn auch wenn sie natürlich zu Lebzeiten nie erkannt haben, aber die drei Jünger wussten auf jeden Fall, dass es Mose und Elia war und sie konnten sie offensichtlich auch auseinanderhalten. Also von daher bin ich überzeugt, dass wir uns wiedersehen werden. Und ich bin überzeugt, dass unsere Beziehung im Himmel keinerlei negative Seiten mehr haben wird. Ja. Leider ist es ja auch manchmal unter Christen so, dass die Beziehungen manchmal belastet sind. Bei euch in Refrath gibt es das wahrscheinlich nicht, ja, aber in vielen Gemeinden gibt es das. Und leider ist es eben so, unter uns Christen, manchmal sind die Beziehungen untereinander belastet. Das ist nicht schön, aber wir dürfen uns freuen darauf, dass der Zeitpunkt kommt im Himmel, wo das alles weg sein wird, wo es keine belastenden Beziehungen mehr geben wird. Und wisst ihr, wen wir dort noch treffen werden? Der Schreiber sagt hier, ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und das muss man sich mal jetzt aus seiner Zeit vorstellen. Er spricht also von Gerechten, deren Geister im Himmel sind, die schon zur Vollendung gekommen sind. Das heißt, er spricht offensichtlich von den Gläubigen, die vor seiner Zeit gelebt haben. Den Christen, die schon vorher gestorben sind. Den Gläubigen des Alten Testamentes. Wisst ihr, ich bin total gespannt darauf, im Himmel zum Beispiel mal Paulus und Petrus zu treffen. Und ich würde den beiden gerne einige Fragen stellen und sie mal fragen, sag mal, wie ist eigentlich diese in deinem Brief an die Römer oder Korinther geschriebene Stelle zu verstehen? Ich habe mich so schwer damit getan, die auf der Erde zu verstehen. Und ich würde gerne die Gläubigen früherer Zeiten mal fragen, zum Beispiel Hiob. Hiob, wie hast du das geschafft, im Leid durchzuhalten? Oder Abraham. Abraham, wie war das damals, als Gott dir erschienen ist und dir in Ur in Chaldäa gesagt hat, verlass deine Heimat, geh aus deinem Vaterland und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wie war das damals? Wie hast du Gott da erlebt? Und wisst ihr, ich bin überzeugt, es wird total spannend sein, wenn wir im Himmel hören, wie Gläubige aus anderen Zeiten erzählen, wie sie in ihrem Leben Gott erlebt haben. Welche Erfahrungen sie mit Gott gemacht haben, wie sie zum Beispiel Verfolgung erdulden konnten. Und ich glaube, diese Berichte, diese Zeugnisse, die wir dann im Himmel hören werden, sie werden alle dazu dienen, dass wir Gott loben darüber, dass er solche Wege mit seinen Kindern gegangen ist. Ein letzter Punkt zu diesem ersten Teil. 1. Korinther Kapitel 13, Vers 12. Schreibt Paulus, wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Im Himmel werden wir endlich verstehen. Wir werden nicht allwissend sein. Ja, wir werden nicht alles wissen, weil das weiß nur Gott. Aber wir werden viel mehr wissen und viel mehr verstehen, als das, was wir heute verstehen. Und ich bin überzeugt, wir werden auch immer mehr und immer wieder dazulernen. Wir werden zum Beispiel das Panorama der göttlichen Heilsgeschichte mit uns Menschen viel besser verstehen. Ja? Wie Gott seine Heilsgeschichte mit uns geschrieben hat, von der Schöpfung an, dann trotz des Sündenfalls, Golgatha, die Erlösung und dann auch die Weltvollendung, die Heilsvollendung. Am Ende der Zeit. Wir werden das viel besser, viel tiefer, viel inniger verstehen können, als wir es heute verstehen. Wir werden aber auch den Sinn der Wege Gottes mit uns verstehen. Wir werden verstehen, warum Gott in unserem Leben manche Krisen, manche Schwierigkeiten zugelassen hat. Warum wir manche Enttäuschungen erleben mussten. Warum wir durch manches Leid gehen mussten. Wir werden verstehen, warum Gott es zugelassen hat, dass wir vielleicht sogar mit schweren Krankheiten zu tun hatten. Wir werden auch erkennen, wo Gott uns bewahrt hat, wo Gott vielleicht einen Engel geschickt hat, um uns ganz körperlich zu bewahren vor einem Unglück. Wir werden erkennen, wo Gott uns davor bewahrt hat, zu sündigen. Und wisst ihr, das Ergebnis all dessen wird sein, dass wir feststellen, es war alles zu unserem Besten. Pfarrer Friedrich von Bodelschwing, der die Bodelschwingschen Stiftungen für Epileptische in Bethel gegründet hat, hat einmal gesagt, die allerdunkelsten Wege Gottes, die wir hier am wenigsten verstehen, werden einmal in der Ewigkeit im allerhellsten Licht seiner ewigen Liebe strahlen. Und in einem Buch von Ronald Dunn, das heißt, wenn Gott schweigt, habe ich Folgendes gelesen. Ronald Dunn schreibt dort, ich glaube fest, dass wir dann, wenn wir in der Ewigkeit sind und geöffnete Augen haben, allem zustimmen werden, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir werden dann, wenn wir erkennen, allem zustimmen, was Gott in unserem Leben getan hat. Und ich bin überzeugt, uns werden im Himmel dann auch manche falschen Wege und auch falsche Sichten bewusst werden, die wir gehabt haben. Ja, Dinge, wo wir falsch gelegen haben. Aber das wird uns nicht in Trauer versetzen, sondern es wird uns zu tiefer Dankbarkeit und Freude führen, dass Gott uns trotzdem ans Ziel gebracht hat. Kommen wir zum zweiten Punkt. Wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes oder was den Himmel zum Himmel macht.
Ihr Lieben, was ist das Wichtigste im Himmel? Ist das Wichtigste im Himmel unsere Wohnung, die wir dort bekommen? Oder vielleicht die Perlentore, die goldenen Straßen, die großartigen Mauern, das Treffen mit den Gläubigen dort? Das alles wird großartig sein, aber es ist trotzdem nicht das Wichtigste. So schön wie der Himmel auch ist, das Wichtigste im Himmel ist nicht, was wir dort haben, sondern wen wir dort haben. Und das ist Jesus Christus. Ein amerikanischer Bibelausleger, Randy Alcorn, hat ein Buch geschrieben, Der Himmel. Und er schreibt dort, ohne Jesus wäre der Himmel wie ein Palast ohne König. Ohne Jesus wäre der Himmel wie ein Palast ohne König. Und wir wollen uns anschauen, was bedeutet das, dass Christus im Himmel ist. Es bedeutet zunächst einmal, dass er auf dem Thron Gottes sitzt und dort gekrönt ist. Schlagen wir einmal Hebräer Kapitel 2 auf, Vers 9. Hebräer 2, Vers 9. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes: Wir sehen aber Jesus, der ein wenig unter die Engel erniedrigt war, wegen des Todesleidens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Mittelpunkt des Himmels ist ein Thron. Und auf diesem Thron sitzt Gott. Und zur Rechten Gottes auf dem Thron, da sitzt Jesus Christus. Wir können ebenfalls aus dem Hebräerbrief erkennen, dass der Herr Jesus, nachdem er bei der Himmelfahrt in den Himmel gegangen ist, dass er die Stimme Gottes vom Thron her gehört hat und dass Gott zu seinem Sohn gesagt hat: Jetzt setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Und dann hätte Herr Jesus sich auf den Platz zur Rechten Gottes, und das ist der Ehrenplatz, er hat sich auf den Ehrenplatz zur Rechten Gottes auf dem Thron gesetzt und Gott hat ihn dort mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Und dieser Thron Gottes, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, das ist der rechtmäßige Platz des Herrn Jesus für alle Ewigkeit. In Johannes 17, Vers 24 sagt der Herr etwas ganz Bezeichnendes, was auch damit in Verbindung steht. Lesen wir das mal, Johannes 17, Vers 24. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Herrn Jesus, dass wir ihn auf dem Thron dort in seiner Herrlichkeit sehen. Dass wir ihn in seiner Größe, in seiner Majestät, in seiner Pracht sehen. Nun, Frage ist, wie werden wir ihn dort sehen? Ich glaube, dass wir ihn dort in einer menschlichen Gestalt sehen, denn der Herr Jesus hat nach seiner Auferstehung wieder eine menschliche Gestalt angenommen. Er hat einen Körper angenommen und er ist mit diesem menschlichen, aber vollkommenen Körper in den Himmel gegangen. Deswegen glaube ich, dass wir ihn dort in menschlicher Gestalt sehen. Er ist im Himmel für immer sowohl Gott als auch Mensch. Der verherrlichte Sohn des Menschen im Himmel. Aber wir werden ihn dort sehen in einer ganz großen Erhabenheit. In einer ganz großen Herrlichkeit. Johannes darf das mal beschreiben. Er beschreibt das im ersten Kapitel der Offenbarung, wo er einen Blick auf diesen verherrlichten Herrn tun darf. Und er beschreibt ihn dort als Menschensohn, ja, also tatsächlich in menschlicher Gestalt, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand, umgürtet mit einem goldenen Gürtel, sein Haupt aber und die Haare weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme. Er beschreibt den Herrn Jesus in großer Herrlichkeit. Er beschreibt ihn in großer Pracht. Und diese Pracht ist so groß, dass Johannes sogar zu Boden fällt wie tot. Ja, so groß ist die Herrlichkeit des Herrn, die er sieht. Nun, nachdem der Herr Jesus auferstanden war, da trug er an seinem Auferstehungsleib trotz der Auferstehung noch die Nägelmale, wo die Soldaten die Nägel durch seine Hände und seine Füße getrieben hatten, als sie ihn ans Kreuz geheftet haben. Und ich habe mir die Frage gestellt, ob wir auch das im Himmel noch sehen können, ob der Herr diese Nägelmale behält. Es kann sein. Johannes sieht Jesus ja wie ein geschlachtetes Lamm im Himmel. Es ist durchaus möglich. Wenn es so ist, dann werden uns diese Nägelmale auf jeden Fall immer wieder daran erinnern, was es ihn gekostet hat, uns zu erlösen. Und das ist ja das, wo wir heute Morgen gerade in der ersten Stunde darüber nachgedacht haben. Wie viel hat es unseren Herrn gekostet, uns zu retten, unsere Schuld zu vergeben? Paulus sagt in Philipper Kapitel 1, Vers 23, dass er sich freut, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Wenn wir hier auf dieser Erde sterben als Christen, dann ist unsere Seele im Himmel bei Christus. Und wir haben dort mit ihm Gemeinschaft. Und das für immer. Ja? Und zwar ganz unmittelbar. Ja? Wir hören ihm zu und er hört uns zu. Wir können uns mit ihm unterhalten. Und es ist der ausdrückliche Wunsch des Herrn, die Ewigkeit mit uns zusammen zu verbringen. Mit uns, die er erlöst hat, die wir seine Braut sind als Christen, als Gemeinde. Und ich bin überzeugt, ihn zu sehen und Gemeinschaft mit ihm zu haben, das wird zu unseren höchsten Freuden im Himmel gehören. Ein alter Bibelausleger hat mal geschrieben, auch im Himmel würdest du nicht zufrieden sein, wenn du die Gemeinschaft mit Jesus nicht haben könntest. Und es ist so. Ja, das wird der höchste Ausdruck unserer Freude sein, wenn wir die Gemeinschaft mit ihm pflegen können. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie geht denn das, wenn dann Millionen von Gläubigen im Himmel sind, wie kann der Herr mit dem Einzelnen Gemeinschaft haben? Ja, bei so vielen. Ich bin überzeugt, er kann das. Er ist allmächtig, er weiß, wie er das machen kann und er wird Zeit haben für uns ganz persönlich, für dich und für mich, dass wir ganz persönlich mit ihm reden können. Etwas weiteres, die Bibel sagt uns auch, dass wir im Himmel Gott sehen werden. Lesen wir einmal Matthäus Kapitel 5, Vers 3. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Und dann kommt Vers 8, glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Wisst ihr, heute wäre das unmöglich. Wenn Gott uns heute das Vorrecht gäbe, einen einzigen Blick auf ihn zu werfen, dann würden wir sofort sterben müssen. Weil mit unserem menschlichen Körper, mit unserem mit Sünde behafteten Körper, könnten wir Gott nicht sehen, ohne zu sterben. Aber wenn wir im Himmel sind, dann sind wir vollkommen gemacht. Dann sind wir vollkommen geheiligt, vollkommen rein. Und dann gibt Gott uns sogar das Vorrecht, ihn sehen zu können. Ist es nicht großartig? Ich weiß nicht, in welcher Form wir Gott sehen werden, in welcher Gestalt. Die Bibel sagt es nicht ausdrücklich. Werden wir ihn sehen in Form einer Lichtgestalt, in einer menschlichen Gestalt? Ich weiß es nicht. Selbst Johannes, der also so in einer Vision oder im Geist in den Himmel gehen darf, der beschreibt, ich sah im Himmel einen Thron und auf dem Thron saß einer. Und dann beschreibt er das so anhand von Edelsteinen und diesem Lichtglanz, den er dort sieht. Aber näher kann er es auch nicht beschreiben. Das muss einfach total herrlich und großartig sein, wenn wir Gott sehen können. Aber wir wissen nicht, in welcher Form wir Gott sehen. Gehen wir nochmal in die Offenbarung, Kapitel 21. Offenbarung 21. Und hier wird ein Wunsch Gottes deutlich, den er eigentlich von der vorweltlichen Ewigkeit schon angehabt hat und der in der kommenden Ewigkeit Realität werden wird. Offenbarung 21, Vers 3. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott wird unter uns wohnen. Und wisst ihr, was das zum Ausdruck bringt? Das bringt zum Ausdruck, dass der heilige und ewige Gott uns das unschätzbare Vorrecht gibt, mit ihm Gemeinschaft haben zu dürfen. Und dafür hat Gott uns geschaffen. Das war eines der Ziele Gottes in der vorweltlichen Ewigkeit, als er uns Menschen schuf. Er wollte Gemeinschaft mit diesem Wesen haben, mit Wesen, die er in seinem Bilde geschaffen hat. Und Gott kommt ans Ziel, trotz des Sündenfalls. In der zukünftigen Ewigkeit kommt Gott ans Ziel. Und wisst ihr, wir werden von Gott nie genug haben können. Wir werden nie aufhören können, seine Herrlichkeit anzuschauen und zu bestaunen. Randy Alcorn schreibt in seinem Buch Der Himmel, wenn wir Gott anschauen, haben wir immer und immer wieder noch mehr zu sehen, weil sein unendliches Wesen nie erschöpft werden kann. Wir könnten und werden zahllose Jahrtausende damit verbringen, die Tiefen von Gottes Wesen zu erkunden und trotzdem den Eindruck haben, ihn zum ersten Mal zu sehen. Darin liegen die Großartigkeit Gottes und die Wunder des Himmels. Was werden wir im Himmel tun? Eine unserer vornehmsten Tätigkeiten wird sein, Gott und Jesus Christus anzubeten. In der Offenbarung finden wir eine ganze Reihe von himmlischen Anbetungsszenen. Wir haben heute Morgen etwas gelesen aus Offenbarung 5, wo wir etwas über diese himmlische Anbetung lesen. Ich möchte uns aus Offenbarung 7 zwei Verse lesen, wo auch eine himmlische Anbetung vorgestellt wird. Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Nach diesem sah ich und siehe, eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Und sie reden mit lauter Stimme und sagen, das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und dann, wenn man weiterliest, dann kann man diese Anbetung sehen, die diese Erlösten aus allen Völkern der Welt Gott und dem Herrn Jesus im Himmel darbringen. Und das wird eine ganz vornehmliche Tätigkeit von uns sein. Und wisst ihr, es wird dann so sein, niemand wird uns auffordern müssen, Gott anzubeten. Heute müssen wir uns oft dazu auffordern, ja. Wir singen das manchmal in einem Lied, zum Beispiel kommt, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Ja, da fordern wir uns auf, Gott anzubeten. Aber wir werden das dann aus tiefstem Herzen tun. Wir werden eine innere Sehnsucht haben, danach ein inneres Verlangen danach haben, Gott aus ganzem Herzen anzubeten. Und die Offenbarung macht uns deutlich, dass diese Anbetung auch musikalisch zum Ausdruck kommt. Im Himmel wird gesungen und im Himmel werden auch Musikinstrumente gespielt. Und ich freue mich total darüber, weil ich Musik liebe, dass im Himmel auch Musik gemacht wird. Und es wird neue Lieder geben, ja, auch das kann man aus der Offenbarung erkennen. Vielleicht werden wir auch manche unserer heutigen Anbetungslieder singen, ich weiß es nicht, es mag sein, wenn sie nach Harmonie und Inhalt für den Himmel angemessen sind. Aber wisst ihr, das muss eine Anbetung sein, ja? Wenn wir dort himmlische Lieder singen, mit Worten, mit ganz großem Tiefgang, mit wunderbaren Harmonien. Und ich freue mich total darauf, dass wir dann ja auch musikalisch einfach mit Liedern, die zur Heiligkeit des Himmels passen, unseren Gott anbeten werden. Ein letzter Punkt hierzu. Wir werden auch Gott dienen im Himmel. Offenbarung Kapitel 22, Vers 3 und 4. Dort lesen wir, es wird kein Fluch mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr, also in dieser neuen Stadt Jerusalem sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen. Wir werden Gott dienen. Und das macht deutlich, dass wir im Himmel Aufgaben haben werden. Ja? Und zwar Aufgaben, die uns richtig ausfüllen werden, die uns volle innere, wie soll ich sagen, Freude geben werden. Ja? Aufgaben, die uns nie zur Last werden, sondern wo es uns eine richtige innere Befriedigung schenkt, Gott mit diesen Aufgaben zu dienen. Ich weiß nicht, in welcher Form das sein wird, aber wir erkennen aus der Bibel, dass es zum Beispiel Verwaltungen dort geben wird, dass es irgendwie auch Herrschaftsbereiche geben wird. Oder der Herr Jesus erzählt dieses Gleichnis von den Talenten und da kommen die Diener zurück und haben ihre Aufgaben gut ausgeführt und dann sagt er zu ihnen, wohl du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh ein in die Freude deines Herrn. Also der Herr verleiht dort Aufgaben und diese Aufgaben werden nie langweilig sein für uns. Manche denken ja so, ja, wenn man im Himmel ist, dann ist das so, dann schwebt man auf so einer Wolke und hat eine Harfe im Arm und spielt immer Harfe die ganze Ewigkeit durch, ja. Keine Sorge, ihr werdet nicht die Ewigkeit hindurch Harfe spielen, ja. Wir werden Aufgaben haben. Vielleicht spielen wir auch Harfe, ja, oder andere Musikinstrumente. Aber wir werden Aufgaben haben, die uns tiefste Befriedigung geben. Professor Hans-Joachim Eckstein hat im Jahr 2014 auf einem Christustag in Stuttgart mal Folgendes gesagt. Wenn es mit unserem Leben auf der Erde zu Ende geht, dann geht es im Himmel erst richtig los. Im Himmel geht es erst richtig los. Und damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Sinnt auf das, was droben ist oder eine verlorene Perspektive wieder gewinnen. Ist der Himmel heute für uns relevant? Wisst ihr, wenn ich so über unser Leben als Christ nachdenke, dann kann ich mich irgendwie des Eindrucks nicht verwehren, dass der Himmel irgendwie so wenig Relevanz für unser Leben heute auf der Erde hat. Dass die Ewigkeit so wenig Relevanz für uns hat, obwohl sie doch die beste aller Welten ist. Ja. Der Himmel ist die beste aller Welten, die es gibt. Und das wissen wir natürlich theoretisch ganz genau als Christen. Und auch theologisch wissen wir das ganz genau. Ja. Aber wie viel Relevanz hat es wirklich für unser tägliches Leben? Wie viel Relevanz hat es für dein Leben im Beruf, dein Leben in der Schule, im Studium, dein Leben in deiner Nachbarschaft? Man hört irgendwie kaum jemand, der vom Himmel spricht. Ich habe auch so den Eindruck, heute predigt auch kaum noch jemand über den Himmel. Ich kann mich erinnern, als ich so Jugendlicher oder junger Erwachsener war, der Ralf kann das sich wahrscheinlich bestätigen, da gab es damals, da gab es so Bibelwochen über Wiederkunft Jesu, da waren wir in Rehe zu einem Wochenende, da wurde das ganze Wochenende über zukünftige Ereignisse gesprochen. Also da hat man viel mehr über die Ewigkeit gesprochen, über das, was kommt. Wir singen auch kaum noch Lieder, wo es um die Ewigkeit geht. Früher in unserem blauen Liederbuch gab es über 50 Lieder, wo es um den Himmel und um die Ewigkeit ging. Allerdings in einer Sprache, die wir heute so nicht mehr sprechen. Aber wenn man sich die Lieder anguckt, dann fällt einem auf, diese Autoren, die ja teilweise 100 oder über 100, manchmal mehrere 100 Jahre schon nicht mehr hier auf der Erde sind, sondern im Himmel sind, sie hatten eine tiefe Sehnsucht auf den Himmel. Und diese Lieder drückten oft eine tiefe Freude aus auf das, was kommt. Und sie haben teilweise den Himmel richtig ausgemalt. Heute in unseren Liederbüchern haben wir nur noch relativ wenig Lieder, die vom Himmel sprechen. Ich bin sehr froh, dass in dem grauen Liederbuch einige neue Lieder drin sind, wo es um den Himmel geht, in einer Sprache gesprochen, die wir heute verstehen können. Ja, zum Beispiel das Lied von Werner Hoffmann, Ich habe sie schon im Traum gesehen, Gottes neue Welt, wunderschönes Lied. Ja, oder das Lied von Corinna Schweizer, Bei dir im Himmel. Und ich freue mich, dass solche Lieder in dem Liederbuch sind. Macht mich echt froh. Aber es werden heute wenig Lieder gesungen und wenig Lieder auch geschrieben, wo es um den Himmel geht, im Gegensatz zu früheren Zeiten. Und da stellt sich schon die Frage, warum? Warum hat unser Leben heute so wenig Bezug zum Himmel? Ja? Wir bauen uns stattliche Häuser, wir fahren gute Autos, wir achten auf unsere Gesundheit. Und manchmal könnte man meinen, wir leben so, als ob wir immer hier auf der Erde leben wollten. Aber unser Zuhause ist doch woanders, ist im Himmel. Und die ersten Christen haben anders gelebt. Die ersten Christen haben erwartet, dass Jesus wiederkommt. Und auch Christen früherer Generationen haben das viel stärker erwartet, dass Jesus wiederkommt. Es ging ihnen viel schlechter wie wir. Sie hatten nicht den Wohlstand, den wir haben, aber sie hatten eine viel tiefere Sehnsucht nach dem Himmel. Und die Frage ist, was hindert uns eigentlich, an den Himmel zu denken? Wer oder was ist schuld daran, dass wir so wenig an den Himmel denken? Nun, der Jesus sagt seinen Jüngern mal, wo euer Schatz ist, dort wird euer Herz sein. Und vielleicht ist das in deinem oder meinem Leben der Grund dafür, dass wir so wenig an den Himmel denken, dass unser Schatz bei den Dingen ist, die wir hier auf der Erde haben, bei den materiellen Dingen. Und wir leben in einem Land, wo es unheimlich viel Wohlstand gibt. Und ich befürchte, dass der Materialismus unserer Zeit auch die Herzen von vielen Christen wirklich sehr stark ausfüllt. Es geht uns gut, ja. Und es geht uns so gut, dass wir im Grunde ja kaum eine Sehnsucht nach etwas Besserem verspüren. Wie soll man eine Sehnsucht nach dem Himmel entwickeln, wenn die Lebensmittel jeden Tag bei Aldi vorrätig sind, wenn der Strom aus der Steckdose kommt und die Brötchen vom Bäcker? Wenn wir alles haben, was wir brauchen, dann hat der Himmel doch gar nicht mehr so diese Attraktivität, die er eigentlich haben sollte. Ich habe auch den Eindruck, dass die Zerstreuungsmöglichkeiten, die wir in unserer Welt haben und in unserer Zeit vor allen Dingen haben, dass die unsere Herzen auch weit wegführen vom Denken an den Himmel. Ja, du hast die Möglichkeit, dir über Amazon Prime, über Maxdome, über Netflix jede beliebige Serie und jeden beliebigen Film jederzeit runterzuladen. Und wie oft füllen diese Dinge dann unser Herz, statt dass unser Herz mit dem Himmel gefüllt ist. Und Satan freut sich natürlich darüber. Und Satan versucht das auch zu fördern, weil er weiß, wenn Christen diesseits orientiert sind, dann hat der Himmel wenig Platz in ihren Herzen und dann können sie auch ihnen nicht gefährlich werden. Wir müssen zurückkommen zu einem himmelorientierten Leben. Und wie können wir zu diesem Leben kommen? Indem wir das tun, was Paulus sagt, sind auf das, was dort oben ist, sind auf das, was im Himmel ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Und das geht nicht automatisch. Ja? Wir müssen uns im Grunde trainieren, bewusst über diese Welt, in der wir leben, hinauszusehen, hinauszudenken. Wenn wir nur in den Kategorien dieser Welt denken und schauen, dann bleibt uns der Blick in die obere Welt verborgen. Und deswegen denke bewusst an den Himmel. Nimm dir Zeit, ganz bewusst dich zu beschäftigen mit der Herrlichkeit des Himmels und mit der Herrlichkeit von Jesus Christus, die er im Himmel hat. Wir müssen es lernen, unsere Gedanken ganz bewusst zum Himmel zu lenken. Und das ist ja etwas, wovon Satan uns abhalten will. Ja? Aber denke darüber nach, wie schön es im Himmel ist. Lass vor deinen Augen, also vor deinen inneren Augen, ein Bild dazu entstehen. Und das geht nicht automatisch, wie ich schon gesagt habe. Das geht nicht instinktiv, sondern das bedarf auch immer wieder einer bewussten Entscheidung. Und es geht darum, dass wir auch eine Sehnsucht nach dem Himmel entwickeln. Und dazu ist es wichtig, dass wir die Bilder des Himmels wirklich vor unserem inneren Auge erstrahlen lassen. Und es sind bewegende Bilder. Ein Thron im Himmel. Ein Thron, auf dem jemand sitzt, dessen Herrlichkeit so groß ist, dass man es nicht beschreiben kann. Ein Himmelssaal, der widerstrahlt von der Herrlichkeit dessen, der auf dem Thron sitzt. Jesus Christus im Himmel. Schau ihn dir an, wie Johannes ihn in seinem ersten Kapitel beschreibt. Eine Atmosphäre der Anbetung. Unzählige Menschen vor dem Thron Gottes versammelt, um ihn anzubeten, um ihm die Ehre zu geben. Wisst ihr, der Himmel sollte uns eigentlich begeistern. Und ich habe das jetzt, wann war das, vorgestern, vor 2 oder 3 Tagen bin ich spazieren gegangen und ich habe bewusst, also nach einer bestimmten Zeit habe ich bewusst gesagt, jetzt denk mal an den Himmel. Und habe bewusst bei dem Spaziergang versucht, mir vorzustellen, wie wird es im Himmel sein. Macht es. Denkt darüber nach. Ja. Entwickle eine Sehnsucht nach dem Himmel. Ich habe Anfang des Jahres die Biografie von David Brainerd gelesen. David Brainerd war ein Indianermissionar, der in den Neuengland-Staaten, vor allen Dingen unter den Delawaren, gearbeitet hat, im, ich glaube, 18. Jahrhundert. Und er ist nicht sehr alt geworden, er ist nur 28 oder 29 Jahre alt geworden. Und an einer Stelle beschreibt er, ich lese das mal vor, ich ritt hinab nach Bethlehem. Ja, das ist nicht das Bethlehem in Israel, sondern Bethlehem dort in USA. Ich ritt hinab nach Bethlehem, alle meine Gedanken waren auf die Ewigkeit ausgerichtet. Und mein Verlangen war es, im Himmlischen zu sein. Wie glücklich ist es doch, wenn unser Sinnen und Trachten von jener Welt völlig in Beschlag genommen ist, wenn wir uns selbst hier unten als Fremdlinge betrachten, die sich in ernsthaftem Bemühen einen Weg suchen, den besten, den sichersten, zu dem himmlischen Jerusalem. Das schreibt ein junger Mann im Alter von 25 Jahren, finde ich faszinierend. Ich fasse das zusammen. Es ist wichtig, dass wir den Himmel im Herzen haben und dass unsere Herzen im Himmel sind. Ja, wenn das so ist, dann wird das Auswirkungen haben auf unser Leben hier auf der Erde. Und das kann man fördern. Zum Beispiel, indem man bewusst in der Bibel Texte liest über den Himmel. Indem man sich ein Buch kauft, wo es um den Himmel geht, um über die Herrlichkeit des Himmels nachzudenken. Und wir sollten auch wieder vom Himmel reden. Ja, wir sollten auch wieder vom Himmel reden. Und die Brüder hier auch, die in der Verkündigung stehen, predigt über den Himmel, predigt über die Ewigkeit. Weil das wird die Herzen der Gläubigen bewegen und klar machen, sie dorthin ziehen, auf das hinweisen, was wirklich bleibt, was Ewigkeitswert hat. Ich schließe mit einem Zitat von C.S. Lewis. C.S. Lewis hat mal Folgendes geschrieben. C.S. Lewis war ja ein irischer Literaturprofessor der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der die Narnia-Chroniken auch geschrieben hat. Und er schreibt, ich muss in mir die Sehnsucht nach meinem wahren Heimatland, das ich erst nach meinem Tod finden werde, lebendig erhalten. Ich darf nicht zulassen, dass diese Sehnsucht zugeschneit wird oder in Vergessenheit gerät. Das höchste Ziel meines Lebens muss sein, nach diesem anderen Leben zu streben und anderen zu helfen, auch diesen Weg einzuschlagen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du es so gut mit uns meinst. Du hast uns geschaffen für den Himmel. Du hast uns Ewigkeit ins Herz gelegt. Und du gibst uns, soweit wir an dich glauben, das Vorrecht, einmal die Ewigkeit mit dir zu verbringen, in deiner Herrlichkeit, dich dort zu sehen. Und Vater, wir merken, dass es oft so wenig Einfluss auf unser Leben hier auf der Erde hat. Unser Denken so wenig berührt. Dass unser Denken oft so gefangen ist von den Dingen hier auf der Erde, die uns so begehrlich erscheinen. Vater, wir bitten dich, dass du in unseren Herzen wirkst. Dass die Herrlichkeit des Himmels in unseren Herzen ganz neu groß wird. Und dass wir ja sinnen auf das, was droben ist, wie es dein Wort sagt. Dass wir mehr und mehr einen ewigkeitsbezogenen Lebensstil praktizieren. Und Vater, wir bitten dich darum, dass dieses Wort auch mit uns geht in die Woche. Und dass es, ja, dass es unsere Herzen bewegt weiter, dass es nicht vergessen ist, sondern dass wir in all den Dingen, die uns im Alltag beschäftigen, auch in dieser kommenden Woche den Blick nicht verlieren für den Himmel und für die Ewigkeit. So geh du mit uns und segne du uns. Amen. Amen.